Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten November-Folge. Es geht wieder nach Äthiopien, in den Osten von Äthiopien, in ein Waisenhaus. Es wird gehen um einige Hyänen und ich bin schon ganz gespannt, was meine beiden Gäste dazu zu erzählen haben. Und das sind nämlich Uschi Demrich von Lutitz. Hallo.
Hallo, grüß Gott. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und uns lauschen.
Und mit im Studio ist auch wieder Antje Pöhner. Hallo.
Hallo.
Beim letzten Mal habt ihr schon ungefähr 357 Mal angedeutet, dass ihr in einem Waisenhaus wart. Ich wollte natürlich erstmal wissen, wie ihr da hingekommen seid, weil ich es immer so unglaublich witzig finde, was euch unterwegs so alles passiert. Und eigentlich bringt uns das ja auch die Bilder von den Ländern sehr viel näher, weil das, was ihr so nebenbei am Straßenrand wahrnehmt, finde ich, macht uns alle nicht dümmer. Ja. Wir waren bei dem Bischof stehen geblieben, der ein sehr netter Mensch ist und euch Frühstückseier gebraten hat und Papayasalat gemacht hat, aus Papayas, die er selbst angebaut hat und der euch auch in die Regionen gefahren hat, in einer wilden Rallyefahrt durch die Serpentinen auf 1800 Meter Höhe.
1800.
Ist dieses Waisenhaus, ja. Liegt Harar. Und dort habt ihr das Projekt besucht, das euer Weihnachtsprojekt ist bei Missio. Antje, ganz kurz vorher, was ist denn eigentlich ein Weihnachtsprojekt bei Missio?
Also wir machen an Weihnachten aufmerksam auf Beispielprojekte von uns, die uns besonders am Herzen liegen und hoffen einfach, dass die Menschen gerade zu Weihnachten, wo viel natürlich geschenkt wird, auch was spenden. Und dann wollen wir einfach zeigen, was ist unsere Arbeit, was macht unsere Arbeit aus, was machen unsere Projektpartnerinnen und Projektpartner vor Ort in unseren Projektländern in Afrika und Asien und Ozeanien. Und da haben wir uns halt dieses Jahr das Waisenhaus von Harar in Äthiopien herausgesucht, um einfach zu zeigen, wie kommen unsere Spenden wirklich bei den Menschen an und wie helfen sie im konkreten Fall. Wir wollen einfach den Kindern eine Chance geben auf eine Zukunft, Hoffnung auf eine Zukunft und auch eine wahre Chance und Bildung ermöglichen.
Und als Patin haben Sie sich das Ganze auch mal angeschaut, wie die, also ja, nicht überprüft, wie die Spendengelder verwendet werden, aber sie haben sich davon überzeugen können, dass sie gut angelegt sind, hatte ich den Eindruck, nach allem, was ich gelesen habe.
Absolut, und man muss ja diese Situation mal im Ganzen betrachten. Die Menschen dort bewirtschaften ein wenig fruchtbares Ackerland, leben von kargen Erträgen, Armut ist weit verbreitet. So. Und jetzt können sehr viele Eltern ihre Kinder nicht ausreichend mit Nahrung und Kleidung versorgen, ihnen keinen Halt geben. Was passiert? Viele dieser Kinder verlassen die Familien, leben auf den Straßen, sammeln Abfall, stehlen oder schließen sich kriminellen Banden an, um zu überleben. Das Waisenhaus St. Clair hilft diesen Kindern. Es ist ein Ort der Hoffnung und dieses Waisenhaus braucht natürlich Unterstützung. Deshalb das Weihnachtsprojekt, wofür ich die Patenschaft übernommen habe. Im Übrigen, von den Kapuzinern geführt, ist es eine der ersten Einrichtungen, das muss man sich auch mal so vorstellen, die von der katholischen Kirche in Äthiopien errichtet wurden.
Ach, ist das schon so alt?
Das Waisenhaus ist sehr alt. Ja. Es ist, glaube ich, Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden. Oh. Der Bischof Angelo Pagano, der natürlich noch nicht so lange dabei ist, er hat uns eben erzählt, dass es zu einer großen Hungersnot damals errichtet wurde.
Und jetzt hat es sich über all die Jahre erhalten und momentan ist die Situation so, dass es dort 42 Kinder und Jugendliche gibt, deren Eltern nicht für sie sorgen können oder die verstorben sind.
Genau, das war nämlich nochmal meine Frage. Waisenkinder sind ja eigentlich Kinder, die keine Eltern mehr haben. Diese Kinder haben zum großen Teil zumindest noch einen Elternteil.
Aber was im wahrsten Sinne des Wortes keine Eltern haben, ja buchstäblich irgendwo stimmt. Denn wenn ich zwar de facto Eltern habe, diese aber überhaupt nicht in der Lage sind, sich um mich zu kümmern, dann habe ich praktisch keine Eltern. Und dafür springt dieses Waisenhaus ein. Also tatsächlich kann man den Begriff Waisenhaus auch etwas weiter fassen. Ja. Es sind zum Teil Vollwaisen, zum Teil Halbwaisen und zum Teil eben verlassene Kinder, die dort in einer Gemeinschaft leben und die jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben gewahr werden, was es überhaupt heißt, ein eigenes Bett zu haben, was es heißt, regelmäßige Mahlzeiten zu bekommen. Da gibt es zwei Köchinnen, es gibt zwei Schwestern, die sich um das Wohl der Kinder kümmern. Sie bekommen Kleidung, gesundheitlich-medizinische Versorgung sind garantiert. Und dann muss ich natürlich dazu sagen, ich mache Folgendes, ich mache auch immer meine Rundgänge. Das mache ich genauso, wie ich es zu Hause mache. Und zwar bevorzugt auch dann, wenn mich keiner beobachtet.
Das ist da mir, bin ich ja gespannt, was ja, da jetzt kommt, ist, was man dann
das
sieht.
Das ist mir wichtig. Das ist mir ja. wichtig. Ich gehe nicht Händchen halten mit irgendwo
wo die,
hin.
Das Komitee schon darauf wartet.
Jemand sagt, so, jetzt kommen Sie, jetzt zeigen wir Ihnen mal was Schönes. Ich mache allein so meine Rundgänge und schaue mir das alles an. Der Schlafsaal hat mich an mein eigenes Internat bei den armen Schulschwestern in Garmisch-Partenkirchen erinnert. Fein säuberlich die Betten aneinander gereiht. Der Unterschied dort, es gab Stockbetten. Die Betten übereinander und ich muss sagen, in einem sehr schönen, sauberen Zustand war das alles. Alle Betten fein säuberlich gemacht mit einer sehr ansprechenden Bettwäsche, also nicht nur ein fades Weiß.
Das war, eine, ja, war das in Garmisch so?
Ja, wir haben eigentlich weiße Betten, sondern das waren, die waren hübsch. Das waren wie so grüne Farne auf den Betten. Das war fröhlich. Das war so, dass man sich gern in so eine Bettwäsche reinlegt. Ich meine, das spielt ja auch bitte eine Rolle. Du brauchst nicht nur ein gutes Essen, um leistungsfähig zu sein. Du brauchst auch einen guten Schlaf. Du brauchst Dinge einfach, die deinem Körper und deiner Gesundheit zuträglich sind. Dann bist du auch in der Lage, Leistung zu erbringen. Und diese Kinder werden und Jugendliche werden in der Schule ja sehr gefördert. Die bekommen ein komplettes Ausbildungsprogramm. Missio zahlt das Schulgeld, zahlt alle Schulartikel, die nötig sind im Unterricht. Diese Kinder lernen. Wofür lernen sie? Dass sie einen Beruf ergreifen können. Wofür? Dass sie eines Tages ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben führen können und nicht darauf angewiesen sind, in einem System groß zu werden und zu wachsen, wo ihnen immer nur von oben etwas aufoktroyiert wird und wo sie auf die Wohltaten dann am Ende der anderen angewiesen sind. Die bekommen die Spenden und Wohltaten zu einem frühen Zeitpunkt, um dann selbstständig zu werden, um dann für sich selber sorgen zu können. Und das ist auch die einzige Chance, aus einer Armutsschleife herauszukommen. Bildung.
Darüber hatten wir ja beim letzten Mal schon gesprochen, ja. dass es eben die Kinder auf der Straße gibt, die betteln. Und das ist eben nicht die Zielgruppe oder schon die Zielgruppe, aber denen möchte man nicht das Geld in die Hand drücken, sondern lieber das Schulgeld zahlen.
Ja. Und daher sind natürlich solche Projekte so wahnsinnig wichtig. Leider kann der Bischof auch nicht alle Kinder aufnehmen in diesem Waisenhaus. Dort sind wirklich Kinder aus den ärmsten Familien. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, dass die auch nicht alle aus Harar direkt kommen, sondern eben aus diesem riesigen Vikariat, oft aus Dörfern und Orten, oft hunderte Kilometer entfernt. Und da sind oft Gemeindemitarbeiter, die dann wirklich das Waisenhaus drauf aufmerksam machen und sagen, diesem Kind geht's jetzt besonders schlecht, wir müssen dem jetzt helfen. Wir müssen das entweder aus einer Familie nehmen, die sich wirklich überhaupt nicht kümmert, oder das Kind ist völlig allein auf sich gestellt. Ich habe mit Mädchen oder wir haben mit Mädchen gesprochen und auch mit Jungs. Bei vielen war es so, dass die Mutter gestorben ist, schon als sie ganz klein waren. Das sind meistens die jüngsten von 7 oder 8 Geschwistern, dass sie dann bei der Großmutter aufgewachsen sind. Und als die dann auch gestorben ist, waren sie komplett wirklich auf sich alleine gestellt.
Aber wie ist denn das eigentlich, wenn die noch Eltern haben? Besuchen die Eltern dann? Also fahren die Weihnachten nach Hause und freuen sich drauf?
Es ist so, in den Sommerferien, da hat das Waisenhaus geschlossen. Beziehungsweise wer kein Zuhause mehr hat, also gar keine Familie mehr, der kann auch dort bleiben. Aber viele, die auch vollweise sind, haben natürlich noch Onkel, Tanten, wo sie dann hinkommen. Aber erst hat es der Bischof erzählt und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Weißen Hauses, aber dann auch haben es die Kinder selber bestätigt, das ist meistens eine Zeit, wo sich keiner wirklich drauf freut, weil oft haben die Väter, wenn die Mütter gestorben sind, eine neue Familie, sie sind oft einfach nicht mehr willkommen und natürlich, es sind einfach andere Verhältnisse, sie haben kein eigenes Bett zu Hause und auch wenn die Verhältnisse, muss man schon sagen, sehr, sehr bescheiden, sehr, sehr schlicht sind, die haben ihr eigenes Bett, jeder hat einen eigenen Spind, wo sie ihre Habseligkeiten haben. Ein Teenager-Mädchen, also eine junge Frau, die hatte dann eben ihren Spind mit Ronaldo-Bildern beklebt und sowas. Also es ist einfach, die haben da ihren Raum, ihren Platz und natürlich durch die anderen Kinder auch eine Familie. Also viele haben gesagt, das sind meine Schwestern und Brüder jetzt.
Weil wenn ich jetzt höre, 42 Kinder, zwei Schlafsäle, das klingt nicht so erstrebenswert, aber
das
scheinbar.
Das ist sehr erstrebenswert. Genau, ehrlich gesagt, ich habe Jahre meines Lebens in solchen Schlafsälen verbracht und fand es wunderbar. Also ich habe das nie als negativ empfunden.
Weil ich meine, die meisten Kinder haben hier ein eigenes Zimmer. Das ist aber auch kein Standard für ein Kirchen.
Also ich meine, das ist nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist doch, was du Kindern gibst, was du ihnen mit auf den Weg gibst, was du ihnen an Wärme, an Gefühl vermittelst, dass sie spüren, sie sind angenommen und sind nah an dir dran und du kannst ihnen Wissen übermitteln, du kannst sie begleiten auf ihrem Weg, sie weiterbringen. Das ist doch das Entscheidende. Ja. Und da spielt es meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt die große Rolle, ob das Ganze auf 5 Quadratmetern stattfindet oder ob das Ganze auf 250 Quadratmetern stattfindet.
Und so wie ihr beide strahlt, wenn ihr von dem Waisenhaus erzählt, habe ich den Eindruck, dass es da eine sehr schöne Atmosphäre hat. So sehr warmherzig, sehr liebevoll.
Absolut. Und was mir auch gefallen hat, diese jungen Mädchen singen und tanzen und spielen. Also wir hatten ja, das bekommen wir dann immer so eine Begrüßungszeremonie und dann werden spezielle Tänze vorgeführt und die bereiten sich also vor. Das macht ihnen auch Freude. Das ist toll. Ich habe das auch immer so erlebt. Das ist doch toll für andere Menschen etwas zu machen und so ein kleines Programm zu entwickeln. Und dann fordern sie einen auf zum Mitmachen, zum Mittanzen. Und es ist keine aufgesetzte Fröhlichkeit, sondern es ist eine Fröhlichkeit, die von innen herauskommt und aus der Situation heraus. Das Ganze hat wirklich auch nichts damit zu tun, dass das Leben dort schon auch einfach ist. Also zum Beispiel, ich habe ja Frühstück mit den Kindern mitgemacht, Mittagessen. Frühstück ist einfach, Tee und Brot. Mittagessen war sehr gut. Es war Reis mit einer Mischung aus Fleisch und Gemüse drauf. Jedes Kind hat den eigenen Teller. Da ist der Name im Teller eingraviert. Also es wird wirklich gesorgt für das leibliche Wohl. Und was die Kinder auch machen, was mir gut gefällt, die Spiele. Ich habe die beobachtet. Also Fußball ist ganz wichtig. Und dann spielen sie aber auch diese Spiele, bei denen ich mir denke, das sehe ich bei uns kaum mehr. Das ist toll, das kenne ich noch aus der eigenen Kindheit. Dieses Murmeln spielen. Aha. Wenn diese Murmeln so im Sand gerollt werden und dann in irgendwelche Richtungen gehen sollen. Ich habe die dann da so von unserem Gästehaus, habe dann da so runtergeschaut, habe die beobachtet, wie sie spielen. Die waren mit sich beschäftigt, waren miteinander beschäftigt und waren fröhlich.
Und Langeweile kam nicht auf.
Und zwar überhaupt nicht.
Okay. Ja, die haben dann einen sehr strukturierten Tag. Also wir können das auch wirklich so sagen, weil wir ja nicht nur, wie es manchmal so ist, wenn man ein Projekt anschaut, hingeht, begrüßt wird und dann wieder geht, sondern wir haben ja dort wirklich gelebt. Wir waren aber 3 volle Tage dort verbracht. Okay. Und wir haben einfach gemerkt, dass die Kinder nicht nur so sind, was Uschi schon erzählt hat, mit dem zusammen singen und zusammen irgendwas aufführen.
Es war nicht so eintrainiert, kommen, wir machen mal einen Chor.
Ja, nein, es war wirklich so, dass dann die Größeren mit den Kleineren nach der Schule dann irgendwelche Tänze einstudiert haben. Oder ein paar haben ein Handy, und aber kaum Empfang und natürlich auch kaum irgendwie
Spiele.
Nein, das war nicht. Aber sie kennen natürlich schon irgendwie kleine Filmchen und tanzen dann, wie ihre Stars auch tanzen. Aber es war wirklich nicht so wie bei uns. Also ich kenne das von meinen Kindern, ne? Das kennen bestimmt alle, die Teenager-Kinder haben.
Genau, unsere Kinder
sind
gleich alt.
Die dann einfach dauernd, ne, mit dem Handy da sitzen. Und das war dann natürlich nicht so, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten haben. Aber wie gesagt, es kam trotzdem keine Langeweile und so auf. Aber man muss natürlich auch sagen, die haben wirklich einen sehr durchstrukturierten Tag. Ja. Da legen die auch viel Wert drauf.
Gibt aber auch eine Sicherheit, ne? Wenn du so einen durchstrukturierten Tag hast, wenn du sagst, wenn du weißt, du kriegst jeden Tag ein Frühstück, du kriegst jeden Tag ein Mittagessen, kannst du dich auf den Rest, der noch auf dich zukommt, einfach konzentrieren und sagen, gut, dann kann ich jetzt meine Hausaufgaben machen, weil ich muss mich nicht darum kümmern, dass die nächste Mahlzeit kommt.
Also die Struktur dort beginnt morgens um 6.30 Uhr. Da findet auf dem Gelände von St. Clair in einer der kleinsten Kathedralen der Welt, wirklich fantastisch, Holy Name of Mary, der Gottesdienst statt. Danach gibt es Frühstück und dann wird sich fertig gemacht für die Schule. Und bei diesem Punkt möchte ich wirklich einhaken, weil ich ihn für ganz besonders wichtig empfinde. Und ich es sehr bedauere, dass das bei uns nicht der Fall ist. Die Kinder tragen alle Schuluniformen. Schuluniform zu tragen, finde ich wichtig. Dadurch entsteht eine Gleichheit. Du hast hier nicht die Situation, dass Kinder, also gut, da unten jetzt sowieso nicht, aber ganz generell mit irgendwelchen Markenartikeln erscheinen. Eine Situation entsteht, wo einer oder eine zur anderen schaut, was hat die denn an? Ist es schöner oder besser, was ich anhab? Nein, hier haben wir eine Gleichheit. Alle sollen den gleichen Start und die gleiche Ebene haben, um jetzt zu lernen. Und was mir natürlich noch ganz besonders gefallen hat, die Kinder stehen jetzt in ihrer Schuluniform in Reih und Glied auf dieser Fläche vor der Schule. Und man höre und staune, es wird die äthiopische Nationalhymne gesungen. Und zwar wird zuerst die Flagge Äthiopiens grün, gelb, rot mit blauem Kreis und fünfzackigem Stern gehisst und dann die Flagge der jeweiligen Region. Das ist also in unserem Fall jetzt Harar. Das ist von der Regierung so vorgegeben. Damit entsteht ein gewisses Bewusstsein für das eigene Land. Also das war wirklich ein fantastisches Bild. Richtung Osten, zur aufgehenden Sonne, in die Weite des Landes und dann wird das Gegrüßet seist du Maria gebetet. Jetzt stell ich mir gerade vor, wie das bei uns wäre, weil ich habe ja ein sehr bildliches Vorstellungsvermögen. Dann würde also als erstes Schwarz-Rot-Gold gehisst werden und dann in unserem hochgelobten Bayern die Bayernfahne. Also mir wird's gefallen. Ja, aber wahrscheinlich.
Dann ist die Frage, wie lange die Kinder brauchen, bis sie das Gegrüßet seist du Maria wieder können, weil ich glaube, die Hälfte kann's nicht mehr.
Wahrscheinlich wäre dann großes Geschrei angesagt.
Aber ein Vaterunser würde gehen ein bei Vater uns,
denke ich, glaube ich.
Ich muss sagen, es ist da unten so und es ist von der Regierung vorgegeben. Damit lässt sich die Schule mit Liebe zum Land beginnen und hinterher, das war wirklich so, schwirren alle ganz fröhlich in ihre Klassenzimmer und sprechen die Schulsprache Amharisch.
Amharisch,
okay. Ja, darüber haben wir ja schon mal gesprochen im letzten Podcast, Brigitte.
Stimmt,
du hattest da schon nachgefragt nach Amharisch.
Genau, und du hattest mir dieses, das war das Plakat, das in Amharisch war.
Genau, okay?
Andere Buchstaben und so weiter, ja.
Man muss sich auch nochmal vor Augen führen, dass eben die Schule, über die wir jetzt sprechen, und dieser Innenhof, wo sich dann auch alle aufstellen, das ist eine Schule von den Missionaren und das gehört eben auch zu dem Bischofshaus und das Waisenhaus und direkt daneben ist diese Schule, die auch eine große Geschichte hat. Uschi hat es vorhin auch schon mal angedeutet mit Haile Selassie. Der Vater von Haile Selassie war dort Gouverneur. Haile Selassie ist in Harar geboren, also der letzte äthiopische Kaiser. Mhm. Und der war damals natürlich noch kein Kaiser. Es ist so, dass er dort in die Grundschule gegangen ist. Seine Mutter ist ja früh gestorben. Und als dann auch sein Vater gestorben ist, hat ihn dann der Cousin des Vaters, der war Kaiser Menelik in der Zweite, glaube ich, in Addis hat ihn dann zu sich geholt und weil der keine Söhne hatte, wurde er dann Kaiser.
Aber er vorher ist er auf die Schule der Kapuziner gegangen. Ja.
Und da sind auch alle ganz stolz drauf, also auch die Kinder wissen das und also ja, Haile Selassie war hier auf der Schule, ja, das Wahnsinn. Ist schon eine große Geschichte.
Absolut, also ich muss wirklich sagen, Schulen von Kapuzinern generell, christlich geführte Schulen, sind doch großartig, dass wir das haben.
Ihr habt 3 Tage dort verbracht und wahrscheinlich auch mit einzelnen Kindern gesprochen, ja. Oder? Was erzählen Absolut. Die denn so? Welche Kinder kommen euch so zuerst in den Kopf, wenn ihr an die Reise denkt?
Also ich muss es jetzt als Erste erzählen, weil ich habe gerade auch eine Reportage fürs Missio-Magazin über das Waisenhaus geschrieben. Das Mitte Dezember wird es rauskommen, da ist dann die Reportage zu lesen. Und da fange ich eben an mit Cecilia, einer Teenagerin, sag mal, einem Teenager,
einem Cecilia.
Ja, die ist 18 Jahre alt und ist eben schon seit 12 Jahren im Waisenhaus. Oh. Und klar, die Größeren erzählen dann auch immer mehr, die Kleinen
haben
ne,
auch schon mehr erlebt, ne?
sind sehr schüchtern, aber die Großen erzählen dann und also sie hat gesagt, das ist ihr Zuhause, das Waisenhaus und sie ist mittlerweile nicht mehr auf der Schule. Die Schule nebenan ist so eine Vorschule und Grundschule. Ich glaube, bis zur 6. Klasse geht die. Die geht jetzt mittlerweile auf eine Highschool. Da fährt sie dann jeden Morgen mit dem Bajaj, das sind diese Motor zu Tuk-Tuks, entweder oder mit dem öffentlichen Bus, wenn er denn fährt, fährt die da eben immer in die Highschool mit den anderen älteren Kindern schon. Und ja, die hat große Pläne. Die weiß selber, dass sie sonst niemals auf eine Highschool gegangen wäre. Ne? Ihre Mutter ist auch früh gestorben. Der Vater hat wieder geheiratet. Sie ist das jüngste von 8 Geschwistern. Und sie will Psychologie studieren, hat sich auch schon mit ihrer Freundin Kalemba, die ist genauso alt wie sie, hat sie sich schon irgendwelche Psychologiebücher eben besorgt, wo sie gehört hat oder andere haben ihr das gegeben, was man in der Uni braucht. Und die bereiten sich wirklich dann auch schon drauf vor und sind voller Tatendrang und werden dann ja auch weiter von
ich wollte gerade fragen,
werden weiter unterstützt von...
Werden die nicht fallen gelassen direkt nach der Schule?
Nein,
sondern
die werden weiter unterstützt.
Okay.
Weil wir haben dann auch Ehemalige getroffen. Da hat der Bischof, weil er ja wusste, dass wir kommen, hat dann auch ein paar Ehemalige, die in Harar und Umgebung sind, gefragt, ob sie nicht Zeit hätten, mit uns zu sprechen. Mhm. Und die kamen dann auch, eine junge Frau, die in der Apotheke arbeitet, die bald eine eigene Apotheke aufmachen will, auch voller Tatendrang. Und ganz stolz sind sie auf einen jungen Mann, der ist mittlerweile 27 Jahre alt, Markus. Beide Eltern hat er verloren an Tuberkulose. Sie sind beide an Tuberkulose gestorben. Und er hat wohl ganz früh schon immer gesagt, dass er Arzt werden will, damit andere Eltern überleben. Wahnsinn. Das hat mir alles die
und der Erzieherin Arzt,
dort erzählt, Rosa, von der wir dann auch gleich noch sprechen müssen, die sich um die Kinder kümmert. Und er hat es geschafft. Ne? Er war dort in der Schule, Highschool und hat Medizin studiert Wahnsinn. Und arbeitet jetzt in einer kleineren Stadt, wo es eine Klinik gibt als Arzt.
Ja. Und das klingt so selbstverständlich, aber mit dem Hintergrund ist das natürlich wirklich
ist Wahnsinn,
eine Erfolgsgeschichte.
Und die Kinder
gut,
kennen diese
hören,
Erfolgsgeschichten
oder?
Auch und sind einfach auch ehrgeizig und wissen, was ihnen dort auch für Möglichkeiten gegeben werden.
Ja, genau so ist es. Diesen jungen Menschen wird die Möglichkeit gegeben, etwas zu erreichen in ihrem Leben, was für sie erstrebenswert ist und einen hohen Stellenwert hat.
Und es ist natürlich klar, dass nicht alle Ärzte oder Apotheker werden können. Ärztinnen und Apothekerinnen,
sondern noch die Kurve gekriegt.
Die Haushaltshilfe vom Bischof ist auch eine ehemaliges Waisenkind, aber die hat den Job auch bekommen, weil sie gut mit Geld umgehen kann, weil sie rechnen kann, weil sie einkaufen gehen kann, kochen gelernt hat und sowas. Also
ja, Kochen ist doch das Stichwort. Also ich meine, wir leben hier in einem Land, wo du jeden Tag Köche via TV erleben kannst. Jeder kocht rund um die Uhr. Das ist also auch etwas Erstrebenswertes, Koch oder Köchin zu werden.
Ja. Und Grünkohl zu kochen, wollen wir auf die letzte Folge
Das haben wir schon.
Das haben wir schon.
Das haben wir
ausgiebig
schon.
Ich bin ein Grünkohl-Fan und das haben wir bei der letzten Folge. Beim Essen in Äthiopien denke ich immer an Grünkohl und freue mich, dass es auch in anderen Teilen der Welt Grünkohl gibt.
Aber mir kommt wirklich, weil wir einfach sprechen, auch von den Mahlzeiten, eine Situation so in den Sinn, wir saßen gemeinsam beim Essen und ich muss sagen, ich habe mit den Kindern gegessen, dieses Mittagessen war, nennen wir es so, gut gewürzt. Und ich dachte, oh Gott, jetzt wäre was zum Trinken recht. Und dann hat dieses Mädchen neben mir, die hat es einfach gemerkt. Die hat gemerkt, ich habe Durst, schob mir ihr Wasserglas zu. Und sowas finde ich herausragend gut. Warum finde ich es gut? Weil ich damit feststelle, diese Kinder haben Empathie, Einfühlungsvermögen. Ich glaube, mit Empathie kannst du dein Leben meistern. Das hat eine ganz übergeordnete Bedeutung. Wenn du in der Lage bist, die Bedürfnisse der anderen zu erkennen, bist du selbst automatisch auf der Sonnenseite des Lebens. Damit kannst du Partnerschaften führen. Damit kannst du auf die Menschen zugehen, auf sie eingehen. Und es ist stets ein Gewinn im Leben.
Oder auch mal einen Chef im Vorstellungsgespräch von dir überzeugen, weil du mitbekommen hast, wie er seine Fragen stellt oder so.
Ja.
Ihr wolltet noch was erzählen von den Frauen, die dort arbeiten. Schwester Rosa habe ich, glaube ich, gerade gehört.
Genau, Rosa. Die wird von allen nur Mama Rosi genannt. Oder ne? Und die kümmert sich, die ist schon seit 34 Jahren dort im Waisenhaus, war selbst eine Waise und wurde dann Erzieherin und kam dann da in das Waisenhaus. Und die hat immer noch Kontakt zu vielen, vielen ihrer Schützlinge von früher und hat auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis jetzt zu den Kindern. Das muss man wirklich sagen. Also vor allem die Kleinen. Ich habe ja vorhin gesagt, die Größeren erzählen mehr, aber du hast ja dann öfter mit denen auch gegessen im Speisesaal und da sind uns zwei besonders in Erinnerung, Emmebet und Asema. Die kommen eben auch in meiner Reportage vor und eben auch in unserem Weihnachtsbrief, den wir an unsere Spenderinnen und Spender schicken. Das sind zwei Freundinnen, die seit 2 Jahren beide dort sind und gleichzeitig gekommen sind, die halt fast unzertrennlich sind und wirklich nett, wie Geschwister sind. Und das ist halt auch das, was du mit der Empathie gesagt hast. Die wachsen halt mit vielen anderen Kindern auf und müssen Sachen teilen und geben ab. Und es gibt natürlich auch Streit natürlich zwischen den Kindern, aber es ist wirklich, wirklich eine schöne Gemeinschaft dort gewesen.
Ja. Habe ich zutiefst wirklich auch so empfunden. Das ist ein Zusammenhalt, eine Gemeinschaft, eigentlich so wie im Internat. Also ich war gerne im Internat. Das ist ja tatsächlich. Also ich habe auch diese Gemeinschaft geliebt. Deswegen konnte ich das so gut nachempfinden da dort und mich in diese Situation hineindenken und einfühlen. Es ist wunderschön, eben in großen familiären Bindungen in großen familiären Gemeinschaften groß zu werden und aufzuwachsen.
Und eine Chance zu haben, sein eigenes Leben leben zu können. Ein klasse Projekt, das Missio da wieder unterstützt. Ich glaube, das Wichtigste haben wir gehört darüber, aber ich muss jetzt unbedingt noch was fragen, weil Harar hat eine Sehenswürdigkeit, die, glaube ich, keine andere Stadt der Welt hat. Also neben der wahrscheinlich kleinsten Kathedrale der Welt. Wahrscheinlich schön, aber ist jetzt einfach mal eine Kathedrale. Aber es gibt noch was ganz anderes, nämlich Hyänen. Was hat's damit auf sich? Habt ihr die getroffen?
Es sind wirklich die berühmten Hyänen von Harar. Und bereits in den historischen Stadtmauern wurden Löcher gelassen, damit die Hyänen nachts rein konnten und diese hielten die Stadt sauber von Essensresten. Diese Hyänen leben dort in sogenannten Clans und werden oft von einer, was mir natürlich besonders gefällt, dominanten Hyänenfrau angeführt. Also auch da die Frauen auf dem Vormarsch. Also der Bischof Pagano sagte, ob wir jetzt noch Hyänen sehen wollen, dann habe ich gesagt, ja gut, also gerne, warum nicht? Und dann hat er gesagt, also dann machen wir uns auf die Suche nach den Hyänen. Sind ins Auto eingestiegen.
Wird einem doch ein bisschen anders, oder? Ich meine, Hyänen sind ja nicht so nett.
Also
ich denke mal, Essensreste können halt auch wir werden.
Dachten wir, Hyänen Pläne, warum nicht? Und dann ist er also gefahren und dann zu irgendeinem, oh, maybe they are there or but there, maybe today they are there. Und dann kamen wir an eine Stelle hin und dann hieß es so, jetzt sollen wir aussteigen und vor uns ein mondbeschienener Hügel mit einem Mann darauf, der mit einem Korb mit Fleischstücken bewaffnet dort saß und um ihn herum Hyänen. Der hat also immer Pfeiflaute von sich gegeben und dann kamen die Hyänen an und wurden gefüttert. Dann gibt er einem einen Stab in die Hand und auf diesem Stab steckt ein Fleischstück und dann pfeift er wieder wie wild und dann kommt eine Hyäne und schnappt sich und frisst dieses Stück. Also gut, da gibt's dann welche, die sind ganz narrisch und nehmen den Stab in den Mund, dass die Hyäne praktisch, ja, also schon ein bisschen unheimlich bis direkt vor deine Nase kommt. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, da passiert generell nichts, selbst wenn einem das momentan unheimlich ist, denn diese Hyänen sind wahrscheinlich die sattesten Hyänen weltweit, die rausgefressensten, wie ich es in bayerisch formulieren würde, Hyänen, die mir jemals begegnet sind. Ich bin froh, dass ich dort war, denn wenn wir das jetzt nicht gesehen hätten, dann würden wir jetzt was abgehen.
Auf jeden Fall. Aber Uschi, du hast es noch ein bisschen zu appetitlich erzählt. Also Fleischstücke ist nett formuliert. Es sind wirklich Innereien. Wahnsinniger Geruch,
ja,
Gestank. Es liegen überall,
schon.
Weil ich glaube, die fressen ja so Kadaver.
Ja,
ne?
Genau.
Das Gelände war nicht natürlich beleuchtet. Es waren links und rechts überall so Tierkadaver, Schafe. Also es war die Atmosphäre.
Lecker.
Aber es waren wirklich viele Touristen unterwegs. Also wir waren aber die einzigen aus Europa. Also Uschi dann gefüttert hat, wurde nicht nur wegen der Hyänen fotografiert, sondern weil da auch eine Europäerin saß, die
und
gefüttert
alle haben
hat.
Wahrscheinlich gelacht,
und,
oder?
Und also ja, es war... Ja,
du musst da so richtig auf die Anhöhe rauf und dann kommen die so aus...
Also die Geschichte ist ja auch nochmal, dass... Also da gibt's diese Legende zu den Hyänen, dass ein Emir irgendwann, glaube ich, im 16. oder 17. Jahrhundert einen Pakt mit dem Hyänenkönig in Harar geschlossen hat.
Einmalig.
Dass eben die nicht mehr die Menschen angreifen in der Stadt.
Ja.
Dafür haben sie dann eben auch in der Stadtmauer extra Durchlässe für die Hyänen, dass die reinkommen, dass die dort Essen bekommen.
Ja.
Und dafür lassen sie die Menschen in Ruhe. Und es bringt den Menschen in Harar noch Geld, weil sie als Touristenattraktion dann, es hat ein bisschen was gekostet, dass man da füttern darf.
Ach, haben wir da was zahlen müssen?
Ja. Ich glaube, der Bischof hat es übernommen, wie er alles übernimmt.
Bischof uns das spendiert?
Aber ich glaube, umgerechnet wahrscheinlich einen Euro.
Also das geht. Da ist ja her, der Bischof.
Hat uns die nicht nur der Papayasalat.
Okay, also ein spannendes Projekt mit in einer spannenden Stadt mit interessanten, wie sagt man, Sehenswürdigkeiten neben der kleinsten
Mal eine etwas andere Sehenswürdigkeit.
Ja. Genau.
Ja.
Und der Bischof hat den Euro gezahlt.
Genau, der Bischof hat den Euro bezahlt. Im Hintergrund hat er sich gehalten und hat das alles gemanagt, wie er alles gemanagt hat. Also, obwohl er nicht alles gemanagt hat, weil die Uschi am ersten Morgen, als wir da waren, im Zimmer stand, kurz nach dem Ruf der Moschee und nach der Dusche und gemerkt hat, dass in ihrem Zimmer die Steckdose für den großen Föhnstecker nicht funktioniert hat. Das waren so kleine Steckdosen. Und dann hat der Bischof noch geschlafen und wir konnten ihn nicht um Rat fragen, was wir machen sollen. Also sind wir in unseren Schlafanzügen aus unserem Gästehaus ins Bischofshaus gelaufen, haben die Mikrowelle ausgesteckt, weil das war so ein europäischer Stecker. Und die Uschi hat sich dann dort geföhnt.
Wunderbar, da habe ich mir einen Tag geföhnt. Aber das Nette war das, dass der Monsignore Huber dann am Nachmittag gesagt hat, er hat sich gewundert, wer da in aller Früh schon mit dem Staubsauger unterwegs ist.
Und dann wurde er aufgeklärt. Na, das war die Uschi mit dem Föhn und der Bischof auch. Der hatte irgendwie die Geräusche auch gehört, hat sich auch gewundert und war dann doch etwas irritiert deswegen. Aber ich bin mir sicher, wenn das nächste Mal Gäste kommen, dann wird er das auch gleich anbieten, die Mikrowellensteckdose.
Ja, gut, das ist nicht so eine, das ist nicht wie bei uns, wo an jeder Ecke irgendwo eine Steckdosen ist, weil die muss man sich halt suchen. Man findet es dann halt schon.
Ins Haus vom Bischof und föhnt sich in der Küche die Haare.
Genau, also okay. Die Uschi ist genauso praktisch wie der Bischof, muss man sagen.
Wie war es denn, als ihr dann wieder gefahren seid?
Generell mag ich keine Abschiede. Diese Kinder, auch wenn es nur eine kurze Zeit ist, sind mir dann ja ans Herz gewachsen. Und dann sind die wirklich, als ich gefahren bin und als ich dann in dem Auto drin saß, dann standen die da in Reih und Glied. Dann bin ich raus, hab jedem einzelnen Kind die Hand gegeben und ein kleiner Junge, der stand so links in der zweiten Reihe, der hat mich dann zu sich runtergezogen und hat mich umarmt. Das hat mich sehr bewegt, das hat mein Herz berührt. Und das ist der Moment, in dem ich mir gedacht habe, genau jetzt bin ich an der richtigen Stelle in der Welt und ich kann ja was für euch tun. Ich kann für euch sammeln, ich werde dieses Weihnachtsprojekt unterstützen und werde das, was ihr an Aufmerksamkeit, an Fröhlichkeit und an guter Stimmung und an Zukunftsoptimismus ausgestrahlt habt und ausstrahlt, in irgendeiner Form wieder zurückgeben.
Das ist doch ein schöner Vorsatz. Dann vielleicht kann man sich daran erinnern, an diese Worte, wenn die Missio-Fördererinnen und Förderer jetzt die Weihnachtspost bekommen, die Bilder sehen aus dem Projekt.
Die Reportage lesen.
Ja. im nächsten Missio-Magazin.
Genau.
Und ihr werdet die Kinder auf jeden Fall in euren Herzen behalten, glaube ich.
Und es ist natürlich nicht nur jetzt Weihnachten 24, das Weihnachtsprojekt. Es wird uns auch weiter begleiten. Ja. Es wird uns natürlich
unterstützen. Ihr unterstützt es schon lange
den Bischof
und
das Vikariat schon lange. Und es wird auch weitergehen. Natürlich, wir sind in engem Kontakt mit dem Bischof und mit dem ganzen Team.
Ja, aber man sieht immer, ehrlich gesagt, wie wichtig das ist. Also so gesehen muss ich wirklich sagen, leistet da Missio großartige Arbeit.
Und natürlich unsere Partnerinnen und Partner vor Ort, die kirchlichen Strukturen, die da einfach funktionieren, wenn oft nichts mehr funktioniert.
Schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Ja.
In diesem Sinne verabschieden wir uns für diesmal.
Antje Pöhner,
Uschi Demrich von Lottitz
und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.